ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Der Rapper Bushido ist seit heute um 7 Haushälften reicher, aber auch um eine Menge Geld ärmer geworden. Dazu kommen wir gleich. Erstmal hören wir aber den Landwirten zu. Die Bauern fühlen sich nach wie vor von der Bundesregierung nicht verstanden. Sie haben allerdings gerade keine Zeit, mit ihren Traktoren, Autobahnen oder Berlins Innenstadt zu blockieren. Es ist auf dem Feld zu viel zu tun. Ihre Vertreter haben heute auf dem Deutschen Bauerntag in Cottbus selbst Bewusstsein demonstriert, allen voran Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Der bleibt auch Präsident, er wurde in seinem Amt bestätigt. Er erinnerte nochmal an die Proteste von Anfang des Jahres, berichtet RBB-Reporterin Iris Wussmann.
Man habe Deutschland gerockt, auf europäischer Ebene einiges erreicht. In Deutschland hätte die Politik die Botschaft in weiten Teilen nicht verstanden. Das gestern vorgelegte Entlastungspaket der Ampel sei ein Päckchen, wiederholt er gebetsmühlenartig in Interviews.
Man hört der Landwirtschaft nicht genügend zu. Düngegesetz, Tierschutzgesetz, die Vorschläge zum Pflanzenschutz, die sind alle rückwärts gerichtet. Die bedeuten höhere Bürokratie, die bedeuten höhere Kosten, die bedeuten Verlust der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist der falsche Weg. Wir brauchen hier eine Neuausrichtung der Agrarpolitik.
Die Landwirtschaft sei zu Veränderungen bereit und in puncto Klimaveränderung Teil der Lösung. Senke Emissionen, könne Kohlenstoff in den Böden speichern. Die Bauern würden gern mehr machen, so Ruckwied.
Allerdings muss sich das dann auch wirtschaftlich darstellen. Das heißt, wir brauchen auch ein höheres Agrarbudget, beispielsweise in der nächsten Agrarperiode der Europäischen Union.
Die Chancen für eine Erhöhung des EU-Agrarbudgets seien hoch, so Ruckwied in der Aussprache auf dem Bauerntag. Anreize und Honorierung seien wichtig, keine Verbote. Markige Worte, die überwiegend bei den Delegierten ankommen. Gerade denen aus den Ostbundesländern ist wichtig, dass es nicht bei der von der Ampel anvisierten Gewinnglättung, also gute mit schlechten Jahren zu verrechnen, bleibt. Der Brandenburger Heiko Terno.
Wir bräuchten eine steuerfreie Ausgleichsrisikorücklage, die würde allen Betrieben helfen. Diese Gewinnglättung ist ja nur was für den Einzellandwirt, den es ja im Osten nur ganz selten gibt. Also wir haben kein wirkliches Angebot, was hier in irgendeiner Form eine Entlastung wäre.
Der Landwirtschaftsminister wird morgen zu den Delegierten sprechen.
Aber wir werden sicherlich Nachforderungen und aushandeln müssen mit der jetzigen Bundesregierung und dann höchstwahrscheinlich mit der nächsten auch.
Dass man mal Tacheles redet und nicht mit solchen Scheinpaketen kommt, weil wenn ich dieses Paket als ich nehme, das nutzt für uns im Osten fast gar nichts.
Die Grundstimmung ist angespannt kämpferisch, ist so alles am Brodeln. Er hat morgen einen sehr schweren Stand hier.
Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke kommt zum Bauerntag. Erwartet wird eine hitzige Debatte. Wenn nichts Zufriedenstellendes, was über das Vorgelegte hinausgeht, angeboten wird, sind erneute Demonstrationen möglich, heißt es von den Bauernvertretern.
RBB24-Reporterin Iris Wussmann über den Auftakt des Deutschen Bauerntages in Cottbus. Und damit zu dem armen, reichen Bushido. Einst waren sie ziemlich beste Freunde, jetzt sind sie verfeindet. Der Rapper Bushido und sein Ex-Manager Arafat Abu-Chaka. Beide streiten seit Jahren vor Gerichten. Heute fiel das Urteil in einem Prozess, und zwar ging es um gemeinsame Immobilien in Rüdersdorf. Es ging darum, wer die 7 Häuser mit 80 Wohnungen behalten darf. Reporterin Claudia Baradoy von der Urteilsverkündung.
Gähnende Leere im Saal 18 des Oberlandesgerichtes Brandenburg an der Havel. Nur eine Handvoll Journalisten war da. Zum Verkündungstermin erschienen weder Abu-Chaka noch Bushido selbst oder deren Anwälte. Der Richter hat nach dem fast 4 Jahre währenden Streit der beiden nun entschieden, dass die Immobiliengesellschaft dem Rapper Bushido zugesprochen wird, gegen eine Ausgleichszahlung. Abu-Chaka war vor das Oberlandesgericht gezogen, weil er mit der Entschädigungssumme von 130.000 Euro, die ihm das Landgericht Frankfurt-Oder in erster Instanz im Jahr 2020 zugesprochen hatte, nicht einverstanden war. Gerichtssprecherin Vera Krüger-Feldhusen.
Der Herr Abu-Chaka hat die Berufung teilweise gewonnen. Sein Abfindungsanspruch hat sich im Gegensatz zur ersten Instanz nahezu verzehnfacht, sodass Herr Fercici an Herrn Abu-Chaka nun etwas mehr als 1 Million Euro zahlen muss.
Die Summe setzt sich zusammen aus dem Immobilienwert und den noch zu bedienenden Krediten. Ein unabhängiger Gutachter hatte den Wert der Wohnanlage auf rund 7 Millionen Euro geschätzt. Der Rapper wird nun alleiniger Eigentümer der Anlage, Abu-Chaka wird ausgeschlossen. Grund, Abu Chaka hatte hinter dem Rücken von Bushido Geld aus der gemeinsamen Kasse für sich selbst abgezwackt.
Diesen Grund hat das Gericht darin gesehen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen den beiden irreparabel zerstört worden ist durch eine Abhebung eines hohen Geldbetrages, nämlich 180.000 Euro, die nicht von Herrn Fercici autorisiert gewesen ist.
Gegen das Urteil ist keine Revision zulässig.
Es berichtete Reporterin Claudia Baradoy. Was wohl in einem Club passiert, der sich Oderblüte nennt? Oderblüte steht für die Hanfpflanze, die ab 1. Juli gemeinschaftlich angebaut werden darf. Aber nur in nicht gewerblichen Vereinigungen. Eine weitere Regelung des Cannabis-Gesetzes tritt damit in Kraft. Seit April ist es Volljährigen ja erlaubt, die Droge für den privaten Gebrauch zu besitzen, zu konsumieren und auch in kleinen Mengen anzubauen. Dann also auch in Anbauvereinen. Auch in Fürstenwalde entsteht einer der CSC, der Cannabis Social Club. RBB-Reporterin Eva Kirchner hat darüber einiges erfahren, aber nicht alles.
Wo genau künftig in der Spreestadt Cannabis legal angebaut werden soll, das möchte Theodor Schilling, Mitbegründer des Fürstenwalder CSC, nicht veröffentlichen. Darf er auch gar nicht, erklärt er im Interview.
Man darf für seinen Anbauverein keine Werbung machen. Das ist auch okay, weil für Drogen Werbung machen ist schlecht. Für Alkohol und Tabak, das gehört nicht auf einer Werbetafel.
Keine Werbung, kein Sponsoring, all das ist per Gesetz verboten. Nur so viel sei verraten. Der Fürstenwalder Verein, der aktuell noch ins Vereinsregister eingetragen werden muss, plant den Anbau in einer Halle mit modernster Technik. Dazu gehören ein spezielles Bewässerungssystem, Klimatisierung und besondere Lichttechnik. Aber auch der bürokratische Aufwand ist nicht ohne.
Man muss Protokoll führen, die Abgabemengen muss man dokumentieren. Die Behörde möchte jederzeit auch eine Auflistung haben, wie viel man im Vorrat hat.
Ein immenser Aufwand für die Vereinsmitglieder, die den Anbau künftig ehrenamtlich betreiben, und auch nur sie dürfen das später geerntete Cannabis verbrauchen. So sieht es der Gesetzgeber vor. Gut so, findet der Frankfurter Suchtberater Simon Risse. Er beobachtet die Entwicklung und die Gründung solcher Anbauvereine und sieht darin für Konsumenten einen Weg aus der Illegalität.
Also wenn ich jetzt Cannabis rauchen möchte, muss ich nicht zu einem Dealer gehen, sondern ich kann das entweder selber zu Hause bei mir im Kleiderschrank anbauen oder mich halt mit anderen Leuten zusammenschließen und das gemeinschaftlich anbauen, aber es ist eben nicht mehr der Einstieg in den Schwarzmarkt.
Der, so die Hoffnung des Suchtberaters, damit sogar eingedämmt werden könnte.
Das beobachten wir auch in anderen Ländern, der Schwarzmarkt eher zurückgeht, zumindest was Cannabis angeht. Ne? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie viele Personen, die über 18 sind, dann auch ihren Konsum legalisieren wollen. Ne? Aber er wird trotzdem massiv zurückgehen.
Diese Hoffnung haben auch die Fürstenwalder CSC-Mitglieder. Hier soll, vorausgesetzt, die Genehmigungsbehörde gibt grünes Licht, schon im August mit dem Anbau begonnen werden.
RBB24-Reporterin Eva Kirchner aus Fürstenwalde über den dortigen Cannabis Social Club CSC. CDU und Grüne Hand in Hand, zumindest länderübergreifend. Berlin und Hamburg wollen im Nahverkehr enger zusammenarbeiten. Hamburgs grüner Verkehrssenator Agnes Tjax hat mit seiner CDU-Kollegin in Berlin, Ute Bonde, eine Vereinbarung unterzeichnet. Soweit so gut. Aber warum ist eine Kooperation der beiden Städte nötig? Das erklärt Landesreporter Thorsten Gabriel so.
Dass Berlin und Hamburg in Sachen Verkehr noch Hausaufgaben zu erledigen haben, erlebte Hamburgs Verkehrssenator Agnes Tjax am Morgen direkt selbst.
In Hamburg kann man mit der HVV-Switch-App zum Beispiel direkt seinen E-Scooter buchen. Das sind alles dieselben Firmen, die es in Berlin auch gibt. Und als ich heute Morgen losgefahren bin zum Bahnhof, habe ich mir da so einen E-Scooter gebucht. Aber ich kann mit derselben App nicht in Berlin E-Scooter buchen, obwohl das alles dieselben Firmen sind.
Was in Hamburg die Switch-App ist, heißt in Berlin Yelby. Wenn also das Deutschland-Ticket schon deutschlandweit gilt, warum dann nicht auch einheitliche Apps, fragt sich Tjax und gibt damit nur ein Beispiel dafür, warum er die nun besiegelte Kooperation zwischen Berlin und Hamburg auch als Impuls für die gesamte Republik sieht. Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde betont, gerade zwischen den großen Städten sollte es kein Gegeneinander geben. Das sei auch das Signal dieser Zusammenarbeit.
Es geht gemeinsam, es geht ohne Konkurrenz, es geht ohne ständiges Vergleichen, sondern indem man voneinander partizipiert.
Hamburg etwa ist vorn dabei, wenn es um autonom fahrende Busse geht. Berlin hat dafür einen Vorsprung, was die Anzeige von Live-Verkehrsdaten angeht. Wo ist mein Bus gerade und wie voll ist er? Auch bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge könnten beide Länder kooperieren. Vorangetrieben wurde die Kooperation vor allem durch eine glückliche personelle Besetzung. Der Berliner Henrik Falk, jetzt Vorstandsvorsitzender der Berliner Verkehrsbetriebe, ist auch in Hamburg gut bekannt. Denn dort war er bis vor kurzem noch Chef der Hamburger Hochbahn.
Thorsten Gabriel berichtete, RBB 24, Landespolitik. Am Donnerstag beginnt in Bulgarien die Judo-Europameisterschaft der Unter-18-Jährigen. Aus der Sportschule Frankfurt-Oder wird Charlotte Nettesheim antreten. Die hat sogar gute Chancen auf den Titel, denn in diesem Jahr räumte sie bislang fast alles ab. Reporterin Dorit Kirmse hat sie beim letzten Training in Frankfurt beobachtet.
Außerhalb der Tatami, also der Judomatte, wirkt Charlotte Nettesheim ein wenig zurückhaltend, aber im Training und im Wettkampf gibt die kleine, zierliche Blondine richtig Gas. Dieses Jahr ist das bislang erfolgreichste der 17-Jährigen, die im Extra-Leichtgewicht, also in der Klasse bis 48 Kilogramm, startet. Ihren größten sportlichen Erfolg feierte sie im vergangenen Monat mit der Goldmedaille im Europacup. Gerechnet hat sie damit nicht.
Ich hatte davor sogar so eine längere Pause gehabt und ich glaube, das war auch voll gut, weil dann habe ich mal so ein bisschen Abstand vom Judo gehabt.
Dass Charlotte, die seit 4 Jahren die Frankfurter Sportschule besucht, das Potenzial hat, war ihrer Trainerin Susi Garling aber von Anfang an klar.
Also uns war schon klar, dass sie das kann, aber es hat dann doch ein bisschen länger gedauert, als wir gedacht haben. Und dass sie aber jetzt so erfolgreich wird, also so souverän in allen Europacups eine Medaille holt, das hätten wir jetzt dann tatsächlich nicht erwartet. Das ist wirklich außergewöhnlich.
Zweimal pro Tag trainiert die 17-jährige Frankfurterin, die zum kommenden Schuljahr auf die Sportschule nach Potsdam wechselt. Zwar fühlt sich Charlotte gut vorbereitet auf die EM, doch bei ihren Erfolgsaussichten stapelt sie lieber tief.
Ich denke, so ein 5. Platz wäre schon ganz cool.
Ja, wir wollen den Druck nicht zu hoch machen, aber mit den Vorleistungen. Beim letzten Turnier hat sie Gold gewonnen, sehr souverän, alle Kämpfe vorzeitig. Sie kann prinzipiell gegen jede gewinnen, also sie kann das schon schaffen.
Mit der Trainerin von Charlotte Nettesheim aus Frankfurt-Oder endet der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau. Mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.